Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Stefan.
Hallöchen.
Und ich bin der Daniel. Und wenn Stefan hier ist, heißt es ist Dungeon World Zeit.
Ding, 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 ding.
So sieht's aus. Als wichtigster Mann in dem Dungeon World Team hier, als Chefredakteur, obliegt es dir, mir alle Fragen zu beantworten, die ich so habe. Und wir wollen uns heute in der Episode mit den Spielzügen beschäftigen, was mit Sicherheit das Kernelement von Dungeon World ist, oder?
Genau, würde ich auch sagen. Also die Regeln, die Spielregeln von Dungeon World sind auf eine recht einzigartige Weise aufgemacht. Bei D&D zum Beispiel kennt man es, man hat ein paar Seiten, da steht dann, wie ein Kampf funktioniert, was man wann würfeln muss und so weiter. Man hat also Regelteile für verschiedene Situationen. Dungeon World geht da noch spielerischer ran, indem im Grunde die gesamten Regeln, die man zum Spiel braucht, in sogenannten Spielzügen, im Original Moves, verpackt sind. Damit man weiß, was man sich darunter vorzustellen hat, ein Spielzug ist im Grunde eine Anleitung, wie man eine bestimmte Situation zu handhaben hat. Und die ist aufgeteilt in zwei Teile, diese Beschreibung, und zwar immer in einen Auslöser, der erfüllt sein muss, damit die folgende Beschreibung wirksam wird, die folgende Regel greift, und dann eben einen Effekt, den dieser Spielzug in dem Spiel hervorbringen soll. Ja, klingt jetzt erstmal
klingt sehr theoretisch,
kompliziert.
Genau, klingt sehr theoretisch, ist aber relativ leicht zu machen. Das ganze Spiel funktioniert ja, ist ja ein Rollenspiel, das heißt also, der Spielleiter beschreibt eine Situation, eine Bedrohung, und dann kommt immer die Frage, was tust du am Ende von so einer Beschreibung? Das fand ich eigentlich auch ganz erhellend innerhalb des Regelwerkes, und das kann man auch gut für andere Rollenspiele benutzen. Denn immer wenn, nachdem der Spielleiter irgendwas, eine Situation vorgestellt hat oder eine Bedrohung vorgestellt hat, müssen die Spieler eben reagieren.
Genau, also man darf nicht vergessen, Dungeon World ist zwar ein abenteuerliches Hack-and-Slay-Rollenspiel, aber es ist ein Erzählrollenspiel. Das heißt, die wichtigste Regel, die wir in dem Spiel haben, ist die Fiktion. Also die Geschichte, die wir gemeinsam erzählen. Ich hatte schon letztes Mal erwähnt, es gibt keine wirkliche Trennung von Regeln und der Story. Das heißt, das, was wir erzählen uns gegenseitig, worauf wir uns einigen, das hat eine regelmechanische Wirkung. Zum Beispiel, wenn wir in unserem Spiel festgestellt haben, innerhalb Geschehens, dass, sagen wir jetzt mal, ein roter Drache immun ist gegen Feuer, ohne dass das jetzt im Regelwerk stehen würde, dann ist es in unserer Welt wahr und verändert die Regeln entsprechend. Wenn ich dann also einen Feuerball zaubere, natürlich, ist ja einfacher, dann bekommt dieser Drache eben keinen Schaden davon. Ist die einfachste Art und Weise.
Da hat der Drache auch ziemlich viel Glück, denn der hat ja nur 16 Trefferpunkte.
Das ist aber, in der Tat, das ist aber ein Thema für was
anderes. Ich arbeite schon an was, ja.
Das heißt, es klingt kompliziert, aber es ist eigentlich sehr einsteigerfreundlich, denn Regeln funktionieren so, dass eigentlich jeder erstmal nur das erzählt, was sein Charakter macht. Und der Spielleiter hat im Grunde eine Liste an Auslösern und achtet darauf, ob die Erzählung der Spieler irgendwann einen dieser Auslöser trifft. Angenommen, Targon, unser Paladin, ist gerade in einem Kampf.
Ja, was durchaus passieren kann, denn er tritt ja für die Rechtschaffenheit ein.
Das gibt ja oft Probleme. Und wenn du beschreibst, wie Targon mit seinem Schwert und seinem Schild sich durch eine Goblin-Horde schlägt,
ja,
dann schaue ich auf meine Spielzüge. Und zum Beispiel gibt es hier einen Spielzug, der nennt sich Hauen und Stechen. Und der Auslöser dafür heißt, ich zitiere, wenn du einen Feind im Nahkampf angreifst, würfle plus Stärke.
Ja, versuchen wir es auch einfach mal. Also Targon tritt vor und versucht dem Häuptling den Kopf abzuschlagen.
Genau, und da würde ich sagen, Targon greift einen Feind im Nahkampf an, der Spielzug wird ausgelöst. Ich gucke nach, was wir jetzt tun müssen. Und da steht dann Würfle plus Stärke. Das heißt, du würfelst 2W6 und rechnest dann Attributsmodifikator.
Mein Attributsmodifikator war plus 2. Heißt also, ich habe insgesamt jetzt eine 6 gewürfelt.
Das ist schlecht.
Das ist sehr schlecht, ja. Offensichtlich war die Rechtschaffenheit nicht auf Targons Seite in diesem Abenteuer.
Und genau, das wäre der Spielzug misslungen. Ja.
Und hier endet die Geschichte von Targon. Was hätte passieren können?
Man hat natürlich die Möglichkeit, dass du eine 10 plus hast, einen vollen Erfolg, oder eine 7 bis 9, ein Teilerfolg, oder eben 6 oder weniger ist ein Misserfolg.
Genau. Und das ist eigentlich auch bei jedem Spielzug gleich.
Das ist die Grundregel, die bei allen Spielzügen gleich ist. Diese Zahlen merkt man sich einmal und hat man die drin. Bei einer 10 zum Beispiel würdest du deinem Gegner den Schaden zufügen, den dein Charakter anrichtet, und gleichzeitig dessen Gegenangriff ausweichen. Hauen und Stechen geht davon aus, dass du gegen einen wehrhaften Gegner kämpfst, der dir auch theoretisch Schaden zufügen könnte. Also dessen Reaktion ist bereits Teil deines Spielzugs. Das heißt, du verursachst Schaden, er verursacht keinen bei dir. Du hast aber die Möglichkeit, das ist eine Option, Du kannst zusätzlich 1W6 Schaden anrichten, wenn er dich dafür auch treffen darf. Bei der 7 bis 9 wäre das eben sozusagen, hast du keine Wahl, du fügst deinen Schaden zu, er aber auch dir. Das ist im Grunde dann, das steht dann fest gecodet in diesem Spielzug. Und nachdem wir dann rausgefunden haben, was nach dem Wurf passiert, erzählen wir dann, was passiert ist. Zum Beispiel, wenn du sagst, du fügst Schaden zu und er fügt Schaden zu, dann, ja, du stößt ihm das Schwert in den Bauch, aber irgendwie er rammt sein Dolch noch in deine Seite und dann ist er weg. Und dann wissen wir also, in welcher Situation wir uns dann befinden und arbeiten von da aus weiter. Da du jetzt einen Misserfolg hattest.
Das ist ja sehr schlecht.
Da greift immer die andere Regel. Wenn du einen Misserfolg hast, darf ich einen meiner Spielleiterspielzüge ausführen.
Und die unterscheiden sich natürlich von den Spielerspielzügen. Die Spielzüge, die wir hier gerade besprechen, das sind so die Allgemeinspielzüge, die für jeden auch offen stehen. Das sind auch nicht mal die spezifischen Spielzüge, die die Klassen dann haben, sondern die haben jetzt hier alle Leute.
Genau, das sind Grundregeln, die für alle gleichermaßen gelten.
Und der Spielleiter hat dann nochmal gesondert eigene Dinge.
Ich habe eigene Spielzüge, wenn es heißt, die darf ich immer dann einsetzen. Die haben natürlich auch einen Auslöser. Der Auslöser ist, wenn die Spieler einen Wurf verpatzen, wenn sie mir eine goldene Gelegenheit geben, zum Beispiel wenn Targon sagt, ich stecke mal meine Hand in dieses ominöse Loch, wo vielleicht eine Falle drin sein könnte, dann wäre es mir auch erlaubt, ein Spielzug auszuführen. Oder wenn die Spieler einfach mich angucken und fragen, wie es weitergeht. Ich habe natürlich Spielzüge in verschiedener Stärke. Ich habe weiche Spielzüge und harte Spielzüge. Weiche bedeutet, ich präsentiere euch eine Bedrohung, auf die ihr noch reagieren könnt. Harte Spielzüge bedeuten, ich habe euch die Bedrohung bereits präsentiert. Ihr habt nicht darauf reagiert oder es vermasselt, jetzt müsst ihr Konsequenzen spüren. Aber dazu kommen wir vielleicht nochmal in einer späteren Folge.
Genau, da schauen wir uns den Spielleiter nochmal genauer an.
Jetzt zum Beispiel würde ich sagen, bin ich gnädig mit dir und verpasse dir nicht direkt einfach Schaden, weil das ist oft nicht immer das Spannendste. Ich würde sagen, du stößt dein Schwert nach vorne, aber dein Feind weicht aus und haut mit dem Knauf gegen dein Handgelenk und das Schwert fällt zu Boden. Das wäre dann mein Spielzug. Ebenfalls in der Fiktion des Spiels.
Und dann würdest du natürlich jetzt anschließend fragen, ne, was tust du?
Was tust du? Das Schwert klappert über den Boden und das Monster steht vor den quetschen Zähnen und du bist entwaffnet. Was tust du jetzt?
Ja, dann muss ich natürlich mit Hilfe meines Schildes vorpreschen und den Goblin mit dem Schild zur Seite dreschen, damit ich an mein Schwert komme.
Ja, da müssen wir jetzt überlegen, was hast du jetzt damit ausgelöst, wenn du das beschreibst?
Eine gute Frage. Und das führt uns dann wieder in diese Form, wie sehr die Regelmechanik und die Fiktion sozusagen ineinander greifen.
Zunächst hatte ich gedacht, weil du ein Schild hebst, wäre es vielleicht der Spielzug verteidigen.
Hatte ich auch erst überlegt, aber ich hätte jetzt eher gesagt, dass es Gefahrentrotzen ist.
Sehr richtig. Denn verteidigen wäre der Auslöser, wenn du eine Person, einen Gegenstand oder einen Ort vor Angriffen verteidigst. Das tust du eigentlich nicht. Du setzt dein Schild offensiv ein. Also ist es der Spielzug Gefahrtrotzen. Der Spielzug Gefahrtrotzen ist so ein Joker-Spielzug. Abenteurer tun die verschiedensten Dinge, die allesamt gefährlich sind. Es wäre so unmöglich, für jedes dieser Dinge einen Spielzug zu schreiben. Daher gibt es Gefahrtrotzen. Das kann mit jedem Attribut eingesetzt werden. Gefahrtrotzen bedeutet, ist der Auslöser, wenn du trotz einer unmittelbaren Gefahr handelst oder dir ein Unheil widerfährt, beschreibe, wie du damit umgehst und würfle. Du hast beschrieben, du bist erwaffnet, du haust mit dem Schild beiseite, um in ein Schwert zu kommen. Hier steht, wenn du hindurchbrichst, Würfel plus Stärke. Du hättest zum Beispiel auch Schaden, etwas aushalten können, wäre plus Konstitution, oder wenn du charmant und höflich geblieben wärst, Würfel plus Charisma ein. In der Situation natürlich wäre es schwierig zu rechtfertigen, wie du durch Charme und Höflichkeit in dein Schwert kommst. Daher ist es hier, die Fiktion schränkt natürlich auch die Option ein, die Regeln haben. In diesem Fall wieder mal plus Stärke.
Schauen wir mal, ob es funktioniert. Das wäre eine 8 und damit hätte ich zumindest einen Erfolg, aber es passiert noch etwas Schlimmes.
Ein Teil davon. Was du wolltest ein Schwert erlangen, richtig?
Genau.
Ich hätte verschiedene Möglichkeiten, was ich dir jetzt verpassen könnte. Ich könnte zum Beispiel sagen, du greifst nach dem Schwert, der Goblin-König tritt es weg, du kannst hinterher hechten und es greifen, aber wenn du das tust, dann rutschst du in Richtung des tiefen Abgrunds, an dem ihr kämpft. Was dich in eine neue, schwierige Position bringen könnte. Du hättest dein Schwert wieder, aber du bist in einer schwierigen Position. Das wäre eine Möglichkeit, die ich dir geben könnte.
Ich hoffe, du wählst eine andere.
Ich könnte sagen, du greifst das Schwert, aber der Goblin-König tritt darauf, hält es damit auf dem Boden fest. Damit würde ich dann darauf hinarbeiten, dass du einen weiteren Wurf machen musst. Und wieder fragen, wie reagierst du darauf? Du könntest einen Dolch ziehen und ihm ins Bein stechen, was für ein Paladin zum Beispiel vielleicht fragwürdig wäre, oder etc. etc. Also ich zeige dir jetzt, mit Stärke kommst du hier nicht durch, wähle eine andere Option.
Das Ganze funktioniert natürlich alles auch nicht so. Wir beschreiben natürlich jetzt, wie das so funktioniert. Das funktioniert als Spielleiter natürlich. Du triffst dann einfach diese Entscheidung. Du stellst nicht dieses Potpourri an Entscheidungsmöglichkeiten vor, sondern du schaust dann eben, wie du jetzt am besten die Szene interessant gestalten
kannst. Genau. Und ich würde jetzt zum Beispiel mich dazu für entscheiden, nicht zu sagen, ja, du kannst dann am Schwert hechten, aber dazu musst du dein Schild fallen lassen. Da haut der Goblin-König drauf. Was willst du haben? Dein Schwert oder dein Schild?
Dann würde ich natürlich das Schwert bevorzugen, ja.
Und damit liegt der Schild auf dem Boden und wir sind in einer neuen Situation, ja.
Genau, ja. Vielleicht lohnt es sich mal, einen Blick auf diese allgemeinen Spielzüge zu werfen. Wir wollen die jetzt nicht alle durchgehen. Wie gesagt, man kann sie alle in unserem Systemreferenzdokument nachlesen. Und die muss man auch nicht alle auswendig lernen oder so. Ich habe die für meine Runde damals, habe ich die alle auf Karteikarten ausgedruckt und dann einmal ausgeschnitten und dann lagen die rum, um zu gucken. Aber letztendlich musst du als Spieler auch nicht alle von diesen Zügen auswendig können.
Genau, also man erzählt einfach das, was man denkt, was der Charakter tun würde und der Spielleiter sagt dir, worauf du zu würfeln hast. Wir hatten den Nahkampf jetzt gesehen. Natürlich gibt's auch noch den Fernkampf. Da nennt sich der Spielzug Salve abgeben.
Also warum heißt der denn nicht Feuern?
Ja, weil ich persönlich als Übersetzer immer ein großes Problem habe mit dem Ausruf des Feuerns. Weil das sind keine Feuerwaffen. Ich weiß, dass das
ja, hast du recht,
das ist jetzt vielleicht ein bisschen kleinkariert, aber ich finde, warum soll jemand Feuer rufen, wenn er einen Armbrustbolzen abschießt? Was geht da in dem vor? Also
was stimmt nicht mit ihm?
Das Original heißt Volley, also es geht auch davon aus, dass nicht nur zwingend nur ein einziger Pfeil geschossen wird. Tatsächlich ist zum Beispiel eine Konsequenz bei einer 7 bis 9, dass man mehrere Male schießen muss und die Munition reduziert.
Funktioniert aber dann letztendlich sehr ähnlich zu dem Hauen und Stechen, ist eben nur eine andere Variante.
Genau, es ist sicherer, man wird nicht so leicht Opfer eines Gegenangriffs, aber Munition und freies Schussfeld können problematisch werden. Verteidigen haben wir ja schon gesagt, man kann sich oder etwas oder jemanden verteidigen. Verteidigen ist einer der Spielzüge, die eine Besonderheit haben. Sie haben ein Punktekonto. Wenn du eine 10 plus hast, dann nimmst du 3 Punkte, bei der 7 bis 9 nimmst du 1 Punkt. Und solange du dich verteidigst, hast du dieses Konto und kannst es für verschiedene Möglichkeiten ausgeben. Zum Beispiel einen Angriff ablenken, der jemand andere treffen würde, auf dich. Oder den Schaden, den Angriff verursacht, halbieren. Wenn ich mehrere Punkte habe, kann ich im Laufe des Kampfes, solange ich verteidige, die Sachen immer ausgeben. Nach Belieben. Und wenn ich die Verteidigung nicht aufgebe, dann sind die Punkte weg. Oder einen Gegenangriff machen zum Beispiel. Das ist auch eine Möglichkeit, das Verteidigen mir bietet. Also wenn ich sage, ich klopfe auf mein Schild und sollen die Goblins mal zu mir kommen, dann das würfelt man auf Konstitution. Also Konstitution ist hier das Attribut für die Verteidigung.
Das sind ja schon mal wichtige Sachen, die du in so einem Gewölbe oder Labyrinth brauchst, weil zwangsläufig triffst du auf die Bewohner dieser unterirdischen Höhlensysteme und musst sie natürlich bekämpfen. Aber so ein typischer Abenteurer macht natürlich noch ganz andere Sachen in so einem Gewölbe. Und zwar schaut er sich natürlich die ganzen Sachen an, die man hier unten so findet.
Ja, oder wo die Falle ist, in die du nicht reintreten willst. Natürlich, man geht euch mit offenen Augen durch und es gibt den Spielzug Gewissheit erlangen. Der läuft über Weisheit und der Auslöser ist, wenn du eine Situation oder Person eingehend betrachtest, dann würfle auf Weisheit.
Wir können ja einfach mal den Test machen. Also nehmen wir mal an, Tergon konnte sich irgendwie aus diesen Goblin-Streitereien hinaus manövrieren und landet nun in einem Raum mit einem Götzenbild.
Mhm. Und dann müsste sich Tergon natürlich, müsstest du erzählen, wie er sich die Zeit nimmt. Also es ist nicht einfach nur, man guckt mal in so einen Raum, sondern Gewissheit erlangen geht schon darum, dass man sich Zeit nimmt, um hier den Sachen auf den Grund zu gehen. Wir müssten also gucken, dass Tergon liest vielleicht die Inschriften an den Wänden, vielleicht holt er sein Buch heraus und liest was dazu oder er betet. Was auch immer, erzählen wir, wie er es tut, wie er versucht, Gewissheit über das zu erlangen, was hier verborgen ist. Und dann würfle auf Weisheit.
Genau, dann schaue ich einfach mal, wie das funktioniert. Das wäre jetzt eine gewürfelte 9 plus 1 auf Weisheit ist eine 10, was ziemlich gut ist.
Das ist gut. Du kannst jetzt dem Spielleiter 3 Fragen stellen über diesen Raum. Es gibt aber einen Fragenkatalog. Der ist eingeschränkt auf 6 Fragen, die man stellen kann, die natürlich entsprechend eng oder weit ausgelegt werden können, je nach Situation. Die Fragen sind, was ist hier vor kurzem geschehen? Was wird jetzt geschehen? Wonach sollte ich Ausschau halten? Was hier ist nützlich oder wertvoll für mich? Wer hat hier wirklich die Kontrolle? Und was hier ist nicht so, wie es scheint? Es gibt Klassenspielzüge, die diese Liste erweitern durch zusätzliche Fragen oder eben in diesen Spielzug eingreifen. Aber das sind die 6 Fragen, die jeder stellen kann, ja.
Das sind ja auch typische Fragen, die man so hat als Abenteurer in einem Dungeon. Insofern ist das schon nicht verkehrt. Als Schatzjäger würde ich natürlich fragen, was ist besonders wertvoll oder nützlich für mich?
Da würde ich sagen, es sind die Augen des Götzen sind aus faustgroßen Smaragden und natürlich sehr wertvoll.
Ausgezeichnet. Dann würde ich natürlich noch weiterfragen, was ist denn hier nicht so, wie es scheint? Also was sollte mir zu denken geben hier in diesem Raum?
Da könnte man zum Beispiel sagen, dass das Podest vor dem Götzenbild eine Falltür enthält, vor die man vielleicht nicht drauftreten sollte, wenn man nicht gerade Opfer des Götzen werden möchte.
Und die letzte Frage wäre dann, was wird jetzt geschehen?
Dann würde ich sagen, du hörst, dass aus dem Treppenhaus zu eurer Linken schlurfende Schritte zu hören sind, die die Treppe herabkommen und wenigen Augenblicken diesen Raum betreten werden. Was immer du tust, tu es also vielleicht schnell.
Und so funktioniert das. Also im Grunde wurde dann durch diesen Spielzug die Fiktion, die Situation erweitert und gibt mir wiederum Zeit, mit Dingen dann zu reagieren, also wie ich dann auf die Situation mich neu einstellen
muss. Genau, und zum Beispiel, indem ich gesagt habe, in wenigen Augenblicken werden sie hier sein, ist es mir als Spielleiter zum Beispiel dann nicht verboten oder zumindest angeraten, dir jetzt bei den nächsten zwei Spielzügen noch kein Monster auf den Hals zu hetzen, bei dem du so machst. Dadurch, weil ich habe etabliert, sie brauchen noch einen Moment, bis sie hier sind. Ich habe etabliert, es gibt eine Falltür, ich habe verschiedene Details etabliert und die gelten in der Fiktion eben als wahr und auf deren Grundlage arbeiten wir weiter. Du hättest natürlich auch anders herangehen können, akademischer, und sagen können, ich weiß aber, was das hier für eine Statue ist. Ich bin ja ein Krieger des Glaubens. Ich kenne Götzenstatuen in- und auswendig. Und dann hättest du auf Intelligenz würfeln müssen. Dann hieß es, wenn du dein gesammeltes Wissen über eine Sache heranziehen möchtest, würfel Intelligenz. Und dann werde ich dir, je nach Wurf, etwas zu diesem Thema erzählen. Dann sagt der Spielleiter, ja, du weißt natürlich, es handelt sich hierbei um Kwi-Kwek, den Echsengott. Und
Vorher auf einem Schiff.
Oh ja, du warst richtig. Das war natürlich. Dann ist Kwi-Kwek der Echsengott. und dann könnte ich dir, je nachdem wie gut dein Wurf ist, Details dazu sagen, die dir nützlich sind oder die einfach nur interessant sind und du bist selbst verantwortlich dafür, wie du sie nützlich werden lässt. Zum Beispiel könnte ich sagen, ja, man weiß, wenn man vor ihm vor seinen grünen Augen steht, wird man verschlungen. Das sagt man so. Mhm. Oder ich könnte sagen, seine Anhänger baden des Tags über immer in irgendwelchen Tümpeln. Das ist jetzt zwar interessant, hilft dir gerade nicht. Vielleicht hilft es dir später, wenn du auf die Anhänger triffst. Und nachdem du das gewürfelt hast, kann ich dich fragen, woher weißt du das eigentlich? Dann müsstest du mir erzählen, woher Tergon der Paladin so viel über Kwi-Kwek, den Echsengott, weiß.
Also, das ist ja eigentlich auch mit einer der, also der hat mir dann besonders gut gefallen, weil es dann eben wieder in dieses gemeinsamen Weltenbau geht. Also, dass die Hintergrundwelt dann eben nicht vorgegeben ist, sondern sie wird dann im Laufe des Spiels aufgebaut und wird immer farbiger, fülliger, könnte man sagen.
Genau. Ja, was wird Tergon dem Paladin als nächstes zustoßen?
Tja, wer weiß das schon. Ich fand ganz interessant, es gibt ja da noch ein paar andere Sonderspielzüge, aber bevor wir uns denen zuwidmen, würde ich gerne noch einmal kurz auf so einen Standard zurückgehen, und zwar auf das Verhandeln. Das Verhandeln fand ich deswegen ganz interessant, weil du nicht einfach so verhandeln kannst, sondern du musst so einen Ansatzpunkt, so einen Hebel haben oder, wie wir es übersetzt haben, mit Druckmittel.
Ich möchte jetzt keine Füße treten, aber viele Spieler neigen dazu, einfach sich hinzusetzen und so lange zu reden, bis der Spieler da aufgibt und ihm gibt, was sie will. Also ich stelle mich vor den König und ich sage einfach so lange, was ich möchte, bis hier das funktioniert. Das wäre in diesem Fall nicht verhandeln. Dadurch kann ich nichts erreichen. Der Auslöser für Verhandeln heißt, wenn du ein Druckmittel gegen einen NSC hast und diesen damit manipulierst. Würfel auf Charisma. Wird erklärt, ein Druckmittel ist etwas, was der NSC will oder braucht. Das klingt vergleichsweise negativ. Es kann auch durchaus unangenehm sein, diese Art von Verhandeln. Es kann aber auch ganz einfach normales Verhandeln sein.
Ein einfaches Beispiel wäre natürlich, ich habe Geld und er hat einen Gegenstand, den er verkaufen möchte. Das wäre dann das Geld.
Genau. Der NSC will dein Geld und solange du das Geld hast, kannst du, wenn du ihn damit manipulierst und ihm sagst, wenn du mir den gibst, dann gebe ich dir das Gold. Dann kannst du auf Charisma würfeln.
Es könnte aber auch was anderes sein. Es könnte zum Beispiel Tergon, der Diener des Gottes unterwegs ist, des Gottes des Lichtes, kann natürlich auch sagen, dass die Stadtwache ihm drei Wächter zur Seite stellen muss, weil er einen wichtigen Auftrag hat und er hat dieses Schreiben vom Großtheogonisten bei sich.
Das wäre eine Möglichkeit, ja. Die Sache ist, was du dann eben würfelst, das tritt ja ein. Die Regeln binden ja auch den Spielleiter. Das heißt, wenn du aber einfach zum König hingehst und sagen, guten Tag, ich würde gerne die Tochter heiraten und auch, ich möchte hier Prinz werden, das kannst du nicht einfach auf Charisma würfeln und dann passiert das. Also, erinnerst du dich noch an die Mind-Control-Diplomatie-Würfel?
Ja, selbstverständlich.
Die für einen guten Baden so leicht waren, dass er innerhalb von wenigen Minuten einfach alle Leute zu allem bringen konnte. Das geht hier nicht, denn du hast kein Druckmittel. Du kannst, warum sollte er das tun? Warum, was für ein Interesse hätte er daran, die Tochter zur Frau zu geben? Also, das gibt's keinen Auslöser. Stattdessen, wenn du etwas tust, was keinen Spielzug auslöst, darf der Spielleiter einen Spielzug machen. Das heißt, du könntest auch in Probleme geraten, wenn du etwas tust, was deine Kompetenzen überschreitet, weil deine Kompetenzen enden da, wo die Spielzüge dich nicht mehr schützen.
Und das könnte besonders ärgerlich werden, wenn man eben zum König geht und sagt, ich würde gerne deine Tochter heiraten. Das
eben.
Könnte aber das selbst am Ende der Geschichte des Abenteuers
sein. Selbst wenn du jetzt die drei Stadtwachen zur Begleitung haben willst und eine 10 plus gewürfelt hast, den besten Erfolg, den man beim Verhandeln haben kann, ist, er tut, worum du ihn bittest, wenn du ihm versprichst, das zu tun, worum er dich bittet. Das ist das Maximum, was man bei der Verhandlung herausholen kann. Das heißt, die drei Männer gibt er natürlich gerne mit, aber auf dem Weg könnte er könnte dich bitten, auf dem Weg vielleicht in dem und dem Dorf vorbeizuschauen und dann nach dem Rechten zu sehen. Liegt ja auf dem Weg, dem wollten die drei Stadtwachen sowieso hin.
Oder er müsste den Sold für diese drei Stadtwächter dann übernehmen.
Oder das, genau. Hättest du eine 7-9 gewürfelt, ein Teilerfolg, würde er dich ebenfalls darum bitten, dir dieses Versprechen zu geben, würde zusätzlich aber eine Sicherheit haben wollen. Du müsstest das Gold vor seinen Augen im Voraus bezahlen oder einen Schwur leisten, dass du dieses Dorf für eine Woche beschützen wirst oder irgendwie so etwas in der Art. Der Trick ist aber, in diesem Spielzug ist nur von deinem Versprechen die Rede. Ob du dieses Versprechen einhalten wirst oder nicht, steht in dem Spielzug nicht. Das wäre dann wieder dir als Spieler überlassen. Du kannst also bei einer Verhandlung mit Versprechen eine ganze Menge erreichen, bist aber nicht verpflichtet, sie einzulösen.
Das geht ganz im Sinne von den Jack Vance Geschichten um die sterbende Erde so einher, wo Kugel auch allen möglichen Leuten was verspricht, aber das sich dann immer wieder herauswindet aus seinen Versprechungen.
Denn es ist ein interessanterer Spielzug, wenn man etwas verspricht, was man vielleicht halten muss oder auch nicht, anstatt einfach sozusagen zu bestimmen, der Charakter tut das jetzt.
Es sorgt für weiteren Konflikt und dann letztendlich eben auch eine Erweiterung der Fiktion dann dabei, ja. Das sind alles so Sachen, die häufiger zum Einsatz kommen. Es gibt aber auch so Sonderspielzüge. Wir wollen die auch nicht alle durchgehen. Wie gesagt, man kann die alle nachschlagen. Ist auch vielleicht nicht ganz so spannend, weil man erlebt ja da noch so das ein oder andere, wenn man das Spiel spielt. Ne? Dann ist auch noch ein bisschen Überraschung dabei.
Ja, aber einen würde ich sehr gerne besprechen, weil es ist einer meiner Lieblingsspielzüge bei Dungeon World. Es ist der letzte Atemzug.
Das ist auch ganz cool gemacht, ja.
Stellen wir uns vor, Tergon der Paladin ist auf seiner epischen Queste in Probleme geraten.
Das kann ich mir kaum vorstellen, aber ich gehe jetzt einfach mal, dir zuliebe gehe ich jetzt einfach mal davon aus.
Und während er mit der Echsenstatue beschäftigt war,
kommt das Tentakelding
und packt ihn, er kann sich befreien, aber er stellt fest, er ist vergiftet worden und er liegt im Sterben. Sehr dramatisch, würde ich natürlich nicht aus heiterem Himmel einfach jetzt so machen als Spielleiter, aber in diesem Falle sei es mal erlaubt. Und der letzte Atemzug ist ein Spielzug, dessen Auslöser heißt, wenn du im Sterben liegst. Leute, wenn deine Trefferpunkte auf Null sinken und du in Probleme kommst. Denn dann erhaschst du einen kurzen Blick auf das, was jenseits des schwarzen Tores wartet. Klammer auf, der SL beschreibt es dir. Das heißt, wir haben einen Spielzug, der sich darum dreht, was mit dem Charakter passiert, wenn er dem Tod Auge in Auge gegenübertritt. Ich könnte zum Beispiel dann sagen, Tergon sieht das helle Licht, aber es dringt durch die Spalten eines großen schwarzen Tores und davor steht eine verhüllte Gestalt mit einer lichtlosen Laterne und streckt die knochige Hand nach ihm aus.
Aber Tergon ist noch nicht bereit zu sterben. Tergon hat noch eine Aufgabe zu erfüllen.
Dann darf Tergon 2W6 würfeln, also einen Würfelproben machen, aber man rechnet nichts darauf. Gegenüber des Todes hat man keinerlei Handhabe. Das ist reines Glück.
Tod ist es egal, wie zäh oder cool du bist, ja.
Genau.
Das ist eine 8.
Das ist gut.
Das ist, es ist okay.
Es ist besser als eine 6.
Ja, das stimmt.
Bei einer 7-9 macht der Tod dir ein Angebot. Nimm es an und dein Zustand stabilisiert sich. Lehne es ab und du durchschreitest das schwarze Tor. Deinem Schicksal entgegen, was immer das sein mag.
Ja, klar kannst du weiterleben. Allerdings musst du dafür die 7 magischen Schlüssel sammeln, die das schwarze Tor ja versiegeln.
Zum Beispiel. Und du hast dafür einen Monat Zeit.
Ja.
Oder eben, was hier typisch wäre, ist, dass der Tod dir eine Aufgabe erteilt, die dich an deine Grenzen führt oder die mit dem zusammenhängt, wie du bisher gespielt hast. Wenn Tergon also ein besonders rechtschaffener Judge Dredd-Typ war, der hart geurteilt hat und sehr viele Leute damit durch diese schwarzen Tore geschickt hat, dann könnte der Tod verlangen, dass Tergon den ewigen Richter aufsuchen muss. Eine mysteriöse Entität, die verborgen auf einem hohen Berg lebt, um sich selbst einmal richten zu lassen und zu schauen, was dann dabei herauskommt.
Das ist natürlich nicht schlecht, ja.
Und dafür hat er dann, sagen wir jetzt mal, 2 Monate Zeit. Und sollte er das bis dahin nicht, wenn bis dahin der Richter kein gutes Wort beim Tod eingelegt hat für Tergon, dann wird der Tod ihn holen. Und ich frage dich, ob du dieses Schicksal, ne, ob du dieses Angebot annimmst oder ob du direkt sagst, das 2 Monate laufen, das ist mir zu viel. Töte mich jetzt.
Nun, es ist ja so ein bisschen wie diese Gladiator-Szene, wo er dann die elysischen Felder sieht und die Familie, die so schön spielt, hinter dem Tor. Ich habe noch diese Aufgabe zu erfüllen. Ich bin ja losgezogen und muss das Geheimnis der Laterne des ewigen Lichts klären. Das heißt also, ich muss weiterziehen und dann werde ich mich wohl diesem Richter stellen müssen.
Genau, du stabilisierst dich, tust wieder einen Atemzug und bist wieder dabei. Aber hast jetzt eben eine neue Aufgabe. Die haben wir uns spontan ausgedacht und sie wird dann eben das nächste Abenteuer vielleicht stellen.
Das ganze Konzept dieser Spielzüge klingt wesentlich theoretischer, als es dann tatsächlich am Spieltisch stattfindet. Das fand ich eigentlich ganz interessant. Das ist zunächst etwas merkwürdig als Spieler, also gerade wenn man eben schon lange Zeit Rollenspiele gespielt hat. Funktioniert dann aber ganz gut und klappt mit Einsteigern dann noch einen Tick besser.
Ja, es läuft eben über 2 Dinge. Erstens, auf diese Weise muss der Spielleiter nie selbst würfeln, weil die Reaktionen der Umwelt bereits in den Spielzügen angelegt sind. Aber gleichzeitig decken sie eben die typischen Unsicherheitsfaktoren ab, wo man in jedem Rollenspiel würfeln müsste. Und verbaut sie aber in einer Regieanweisung, eine Wenn-Dann-Regieanweisung, die mit Würfeln funktioniert, um aus D&D oder aus Oldschool-Rollenspielen eben ein Erzählspiel zu machen. Der Grundlage, die hierbei ist, dass alles, was die Charaktere tun, immer aus der Fiktion heraus entsteht und am Schluss wieder Auswirkungen auf die Fiktion, auf die Geschichte haben muss, damit es weitergeht.
Ja, und die Mechanik ist immer gleich. Man würfelt 2W6, addiert ein Attribut dazu und schaut dann, was passiert.
Richtig. Es gibt natürlich auch Spielzüge, auf die man nicht würfeln muss. Ein Beispiel hierfür ist der Spielzug Ende der Spielsitzung. Man sieht also, alle wichtigen Teile des Spielablaufs sind in Spielzüge gegossen worden. Das heißt, theoretisch kann man sich an diesen entlang hangeln und wird einen ordentlichen Abenteurerabend haben. Das ist der Auslöser, wenn eine Spielsitzung zu Ende ist. Und dann sagt es dir, was eben geschehen muss, dass die Bande... Du hast die Möglichkeit, Bande aufzulösen, von denen du meinst, dass die gelöst wurden, dass die abgehandelt wurden und bekommst dafür Erfahrungspunkte zum Beispiel. Ja. Und dann muss die ganze Gruppe gemeinsam die folgenden 3 Fragen beantworten an jedem Ende der Spielsitzung. Haben wir etwas Neues und Wichtiges über die Welt erfahren? Das erste. Das zweite ist, haben wir ein bedeutendes Monster oder Gegner überwunden? Und das dritte ist, haben wir einen denkwürdigen Schatz erbeutet? Für jedes Mal, wo die Gruppe einhellig Ja sagt, bekommen alle einen Erfahrungspunkt. Diese 3 Fragen sozusagen stellen die Bewertungsgrundlage für Erfolg in der Dungeon World da. Also was will ich haben? Ich will die Welt entdecken, ich will Monster und Gegner besiegen und ich will Schätze erbeuten. Sollte ich aber als Spieler zum Beispiel sagen, ich möchte, meine Welt soll anders funktionieren, die Aufgaben, die Spieler in der Welt haben, sind eigentlich andere. Habe ich Zivilisten gerettet? Habe ich einen neuen Planeten entdeckt? Man kann ja ganz verschiedene Settings daraus machen. Dann kann man diese 3 Fragen einfach ändern und die Spieler werden für andere Aktionen belohnt.
Das gilt dann auch für die Spielzüge. Also ich glaube, im Laufe der Zeit haben sich auch ganz neue Spielzüge entwickelt dann für Dungeon World, wo dann eben je nach Genre vielleicht sogar eben neue Spielzüge vorhanden sind, die dann das Spiel auch in eine etwas andere Richtung schieben können.
Aber wir greifen natürlich vor, dass alles, klar, wie man das Setting von Dungeon World umbaut und modifiziert, finden sich in einem eigenen Kapitel, der Dungeon für Fortgeschrittene. Und das ist natürlich etwas, für wenn man schon weiß, schon ein paar Runden gespielt hat und jetzt etwas Abwechslung wünscht. Die meiste Zeit über wird es alles so funktionieren, wie es hier steht.
Aber dazu kommen wir auch noch irgendwann in einer Episode, um dann einmal das Gesamtwerk hier einmal durchgegangen zu sein. Alles klar, das waren erstmal die Spielzüge. Wenn irgendwelche Fragen sind, gerne in die Kommentare schreiben. Wir beantworten das Ganze. Und natürlich auch einfach in das Systemreferenzdokument reinschauen. Da stehen die ganzen Sachen beschrieben und dann weiß man in etwa, wie das abläuft.
So ist es. Wie immer der Hinweis, Systemreferenzdokument ist noch nicht ganz fertig, muss alles noch etwas hübscher gemacht werden, aber die grundlegenden Texte sind da.
Ja, funktioniert schon mal so, wie es ist.
Und jetzt zurück zum Layout.
Ja, völlig richtig. Und dann machen wir beim nächsten Mal weiter und gucken, was der Spielleiter so zu tun hat, während die Spieler die ganze Zeit vor sich hinspielen. Jongliert der Spielleiter nämlich mit verschiedenen Agendas und Prinzipien.
Ganz so eine Sache, freue mich drauf.
Alles klar, ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal dann. Ne?
Bis dahin, tschüss, tschüss.
Die Musik für diesen Podcast stammt aus dem Free Music Archive und stammt von dem Künstler Salmo. Es ist aller Wahrscheinlichkeit nach Französisch, denn der Titel ist auch Französisch. Ich entschuldige mich jetzt schon für alle weiteren Worte, die folgen werden. Es hat den Titel Introduction à la chute de la tête du roi. Ja. Vielen Dank. Das Ganze steht unter Creative Commons Lizenz und kann auf dem Link unter dem Podcast angehört werden. Gutes Intro, schwieriger Titel. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.